Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Hallo und herzlich willkommen.
Über Jahre gab es einen Mann, der in der Nähe der Westmauer, der Klagemauer stand, der sich als König David gerierte und Harfe spielte und sang. Mir ist nie hundertprozentig klar geworden, ob das vielleicht am Anfang eher eine Masche war, um Touristen zu begeistern. Je länger, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass er sich wirklich mit dem König identifiziert hat und zumindest voll in seiner Rolle aufgegangen ist.
Das sagt der in Jerusalem wohnhafte Theologe und Historiker Dr. Georg Röwekamp. Wenn Menschen sich so sehr mit einem Heiligen identifizieren, dass sie irgendwann davon überzeugt sind, selbst diese Person zu sein, spricht man landläufig auch von religiösem Wahn. Und dieses Phänomen wollen wir in der heutigen Ausgabe der Religionen von verschiedenen Seiten beleuchten. Für die einen ist Religion an sich wahnhaft, siehe Richard Dawkins Buch Der Gotteswahn. Für andere ist religiöser Wahn eine Überidentifikation des Individuums mit religiösen Vorstellungen. Manche Menschen fühlen sich in einer Psychose nicht nur Gott sehr nahe, sondern sie sind sich gewiss, selbst Gott oder auch Jesus zu sein. Oder manchmal eben auch der Teufel. Michael Hollenbach hat mit Experten und einem Betroffenen darüber gesprochen.
In meiner ersten Psychose, das war so, dass ich das sehr gemischt erlebt habe. Also ich habe anfangs so erlebt, dass sich meine Grenzen so ein bisschen auflösen, dass ich gemerkt habe, ich habe mich mit allem eins gefühlt, sehr geborgen, so in einem gemeinsamen Sinnzusammenhang eingebettet. Also ich habe, alles hatte so symbolisch geheime Bedeutung. Es war anfangs gar nicht negativ, also das war anfangs eigentlich nur ein positives Erleben, das ich hatte.
Klaus Neussel war 19 Jahre alt, als er seine erste Psychose hatte. Während eines Urlaubs in Venedig. Er war nicht besonders fromm, hatte sich aber als junger Mann mit religiösen und philosophischen Fragen auseinandergesetzt. Die Psychose, die er damals durchlebte, war durchaus religiös geprägt.
Ich habe so in der Rückschau auch immer wieder so das Gefühl gehabt, dass mir da Gott sehr nahe gekommen ist so in der Zeit oder dass ich da irgendwie was erleben durfte, was mich da irgendwie darauf hingewiesen hat, dass es Gott auch gibt, also dass es irgendwie so eine Berührung stattgefunden hat.
Im Wahn verschieben sich Fiktion und Realität, sagt Ronald Mundhenk. Der evangelische Theologe war 3 Jahrzehnte Seelsorger in einer psychiatrischen Klinik. Bei Patienten würden bei einer Psychose oder Schizophrenie die Wahnvorstellungen im Kopf zur Gewissheit.
Wenn ein Patient einen Wahn ausgebildet hat, zum Beispiel in der Weise, dass er glaubt, der liebe Gott oder ähnliches zu sein, dann ist das oft mit einem starken Gewissheitsgefühl verbunden und verfestigt sich zunehmend, wird dann auch unter Umständen verteidigt gegenüber anderen, die das bestreiten wollen.
Ich habe auch so Identifikationen gehabt und das ist natürlich irgendwie was einem schrecklich peinlich ist erstmal so danach, wenn man das realisiert, ne, oder dass man sich für Jesus gehalten hat oder so. Ne.
Der heute 40-jährige Klaus Neussel hat mehrere psychotische Episoden erlebt.
Ich habe dann zum Beispiel auch meine Mitpatienten habe ich wahnsinnig genervt und habe die immer mit Heiliger Rainer und was weiß ich angesprochen, ne, also immer mit dem Vornamen und dann immer das Heilig davor. Also ich glaube, ich war da auch für die Mitpatienten war das eine ziemliche Qual da manchmal und da war das schon sehr religiös. Geprägt, was ich da erlebt habe. Ja.
Während einer dieser Erkrankungen war auch der Regensburger davon überzeugt, Jesus zu sein.
Also ich habe zum Beispiel auf der Station mich selber freiwillig fixieren lassen, weil ich so das Gefühl hatte, das hätte irgendwas mit einer Kreuzigung zu tun oder so. Ne? Also dass das eine Art Kreuzigung wäre in dem Moment. So Situationen, das ist da irgendwie passiert.
Man geht davon aus, dass bei rund einem Drittel aller Psychosen und Schizophrenien religiöse Bezüge auftauchen. Der ehemalige Klinikseelsorger Ronald Mundhenk und Klaus Neussel erklären sich das so.
Es geht um die Grundfragen des Daseins. Und diese Grundfragen des Daseins spielen eben in der Religion eine ganz entscheidende Rolle. Und die werden eben von psychisch kranken Menschen, insbesondere von schizophrenen Menschen, nicht nur natürlich, in einer besonders intensiven Weise oft dann auch reflektiert.
Dann sind das schon die Konflikte, die man hat, auch in Psychosen oder die da aufbrechen, die Ängste, die Schmerzen, die man oft hat, weil das, was man erlebt, nicht mehr aushaltbar ist, sodass man sich auf seine eigene Wahrnehmung zurückzieht, also ohne, dass das bewusst passiert. Und all das sind ja existenzielle Fragen, das sind ja Krisen, die wirklich einen ganz stark im tiefsten Inneren berühren. Und ich glaube, diese Existenzialität, die macht es aus, dass man sich halt dann auch die großen Fragen stellt. Gibt es Gott? Gibt es jemanden, der mich rettet? Wer kann mich jetzt überhaupt noch retten aus dieser Phase? Man wendet sich schnell an eine höhere Macht, glaube ich, wenn man in so einem Zustand ist.
Klaus Neussel hat nach seiner ersten Psychose und der darauf folgenden Therapie begonnen, Psychologie zu studieren. Heute arbeitet er als Genesungsbegleiter. Als Psychiatrieerfahrener betreut er Menschen, die psychisch erkrankt sind. Neusel hat bei seinen psychotischen Episoden eher positive religiöse Assoziationen erlebt. Aber
es gibt da Menschen, die davon von Höllenqualen reden und die auch immer wieder erzählen, sie hatten auch das Gefühl, sie müssen die Welt retten und hatten ganz starke Aufträge, die sie da gefühlt haben und die dann immer wieder das auch gekippt ist und ins ganz stark negative Erleben dann auch reingerutscht ist. Und die sich dann völlig überfordert, auch sehr gepeinigt gefühlt haben, auch mit dem, was sie erlebt haben.
Auch Ronald Mundhenk kennt solche Fälle.
Der Teufel wird zumindest dann im weiteren Verlauf der Psychose zu einer unbedingten Realität. Nicht für alle natürlich, bei manchen spielt er gar keine Rolle. Aber dieses Wechselspiel zwischen Gott und Teufel und Himmel und Hölle ist für viele, viele Menschen, die solche Dinge erlebt haben, dann doch ganz entscheidend wichtig. Also bis hin eben zu dem Gedanken, man sei vom Teufel besessen, man sei selber der Teufel.
Menschen mit einer religiösen Sozialisation erleben während Psychosen oder Schizophrenien eher religiöse Wahnvorstellungen als nicht kirchlich geprägte, sagt der Erlanger Psychiater Joachim Demling. Er verweist auf eine Studie aus den 80er Jahren, in der entsprechende Fälle in Niederbayern und im Berliner Osten verglichen wurden.
Da haben sich also ganz deutlich signifikante Unterschiede ergeben. Also es gab religiösen Wahn schon auch in Ostberlin, aber wesentlich seltener als im katholisch gefärbten Bayern. Das ist tatsächlich so, dass die kulturellen, glaubensmäßigen Bedingungen, dass die sozusagen abfärben.
Bei Psychosen und Schizophrenien geht man von multifaktoriellen Ursachen aus, genetischen wie psychosozialen. Auch intensive religiöse Erfahrungen, wie man sie beispielsweise in charismatischen oder pfingstkirchlichen Gemeinden sammeln kann, können religiöse Wahnvorstellungen begünstigen, meint Ronald Mundhenk.
Es gibt eben bestimmte religiöse Milieus, die Menschen vielleicht sogar stimulieren zu außergewöhnlichen religiösen Erlebnissen, also wie wir sie zum Beispiel eben auch aus der Mystik kennen, nicht? Also dass man Gott ganz besonders nahe ist oder dass man in eine Identifikation mit Jesus hineinkommt und ähnliches, das gibt es durchaus.
In psychiatrischen Kliniken stoße man bei Medizinern gelegentlich auf eine Haltung, die alles Religiöse als potenziell krankhaft einordne, klagt der ehemalige Klinikseelsorger aus dem Ostseebad Heiligenhafen.
Es gibt psychiatrisches Personal, was also jede religiöse Lebensäußerung vom Patienten schon eher als pathologisch einstuft, auch wenn es völlig normal ist.
Manchmal gerate schon das Beten unter Krankheitsverdacht. Dabei habe er als Seelsorger die Erfahrung gemacht, dass man gerade Menschen, die unter religiösen Wahnvorstellungen leiden, auf der spirituellen Ebene durchaus erreichen könne.
Dann gibt es natürlich bestimmte seelsorgerliche Mittel, die hilfreich sein können, dass man segnet. Viele wollen allerdings auch dann beichten. Auch das kann entlastend sein. Dass es bestimmte Traditionen gibt, die feststehen und auf die man zurückgreifen kann, bestimmte Rituale gibt, die eben tragfähig sind, das hat für die Patienten oft doch eine ganz, ganz große Bedeutung. Dass ich die gesegnet habe und eben auch gesagt habe, also vielleicht nicht in der streng ritualisierten Form, gesagt haben, also Gott vergib dir, deine Sünden sind dir vergeben. So, das hat für die Patienten oft doch eine ganz, ganz große Bedeutung. Also sie können sich sozusagen bergen in überindividuellen Gewissheiten auch.
Klaus Neusel, der in seinen psychotischen Episoden immer wieder religiöse Wahnvorstellungen erlebt hat, ist heute aktiver Katholik.
Ich bin tatsächlich auch durch die Psychose oder durch dieses psychotische Erleben zum Glauben gekommen oder habe dadurch auch einen Zugang für mich gefunden auch. Und ich habe halt auch manchmal so das Gefühl, wenn ich mich selber ganz stark verloren habe in so einer Phase, also in so einer psychotischen Phase habe ich mich selber gar nicht mehr gespürt, dann war vielleicht nur noch Gott da. Also dann war vielleicht wirklich das, was mich dann gehalten hat, war so die Kraft, sodass ich dann noch durchgekommen bin, auch durch so eine schwierige Phase. Weil Psychose oft auch was mit so einem Ich-Verlust zu tun hat oder mit so einer Ich-Störung, sagt man, dass man sich selber gar nicht mehr wahrnimmt. Und wenn man davon ausgeht, dass man begleitet durchs Leben geht, dann bleibt vielleicht nur noch Gott übrig dann am Ende.
Klaus Neusel, psychiatrieerfahrener Genesungsbegleiter in einem Beitrag von Michael Hollenbach. Kennen Sie Friederada von Treuchtlingen oder Rosa von Lima? Nein? Im Mittelalter waren diese Frauen Berühmtheiten, denn sie vollbrachten das Wunder, völlig ohne Nahrung auszukommen. Sich von der Körperlichkeit zu lösen und so auf eine höhere geistige Ebene zu gelangen, war ihr Ziel. Was damals als Wunder galt, deutet man heute eher als Teil einer psychischen Erkrankung. Kirsten Zerup-Bilfeld berichtet über die Anorexia mirabilis.
Der Teufel soll sie holen. Dieser unfromme Wunsch dürfte in der kleinen Gemeinschaft frommer Frauen durchaus hier und da geäußert worden sein. Die Kölner Beginen nämlich, eine klosterähnliche Wohn- und Gebetsgemeinschaft irgendwo im kirchenrechtlichen Niemandsland zwischen Ordensfrauen und Laien, waren plötzlich von einer aufdringlichen 13-Jährigen aus ihrem beschaulichen Leben gerissen worden. Die Bauerntochter Christina aus dem Dorf Stommeln bei Pulheim hatte sich ohne viel Federlesens der Beginengemeinschaft angeschlossen, um dort ein wohltätiges und gottgefälliges Leben zu führen. Wie bitte? Wohltätig? Gottgefällig? Diese Querulantin? Kratzbürste? Nervensäge? Um nicht zu sagen Verrückte?
Es war auch eine von den Frauen, selbstbewusst, emanzipiert, die immer wieder auch Leute vor den Kopf gestoßen hat mit ihren merkwürdigen Verhaltensweisen.
Erklärt der Medizinhistoriker Daniel Schäfer.
Sie hat immer mit Dämonen gekämpft. Sie ist in den Brunnen gefallen. Sie hat Wunden aufgerissen. Sie war in jeder Hinsicht exzentrisch. Selbst im Kontext des Mittelalters, wo so einiges gedacht und möglich war, was man heute für unmöglich halten würde.
Zu dieser Exzentrik gehört bei Christina von Stommeln auch die Nahrungsverweigerung. Der Überlieferung nach nahm sie bis zu ihrem Tod im Alter von immerhin 60 Jahren kaum Essbares zu sich. Nun ist ein solches Verhalten im ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhundert eine Art Muster, das sich bei vielen von Christinas Schwestern im Geiste finden lässt. Etwa bei der heiligen Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert in Italien lebte. Über sie schrieb ihr Beichtvater:
In der Zeit, als ich die Ehre hatte, Zeuge ihres Lebens zu sein, lebte Katharina ohne Nahrung und Getränke.
Katharina und Christina litten an einer Krankheit, die man in der Fachwelt seit rund 100 Jahren unter dem Begriff Anorexia mirabilis kennt.
Sie bezeichnet eine Untergruppe von Essstörungen, die man mit der Religion verbindet. Also mirabilis, wunderbar, merkwürdig, ja, religiös inspiriert.
Heute würde man eine solche Essstörung vermutlich als Magersucht bezeichnen. Allerdings streben heutige Magersüchtige wohl weder nach einem heiligmäßigen Leben, noch führen sie einen Dialog mit Gott. Ganz im Gegenteil zu den von der Anorexia mirabilis Befallenen.
Das Spannende ist, dass es eben diese Phänomene schon seit vielen hundert Jahren gibt. Und dass wir sozusagen diese Essstörung dann im Rahmen eines Symptomenkomplexes verstehen müssen. Da gehören ganz andere, viel drastischere Symptome noch dazu. Zum Beispiel die sogenannte Stigmatisierung. Das heißt, dass die Wundmale Christi am Körper der Frau zu sehen sind. Oder es gehört dazu, dass blutige Tränen geweint werden, dass blutiger Schweiß erscheint, dass andere Phänomene am Körper sichtbar werden. Und das fehlende Essen ist dann sozusagen nur noch ein Plus obendrauf.
Wie jedoch die Ausprägungen all dieser Störungen eingeordnet werden, das hängt nach Daniel Schäfers Einschätzung von unterschiedlichen Faktoren und Blickwinkeln ab.
Wenn ich als Arzt damit umgehen müsste, dann würde ich natürlich sagen, das ist ein Fall für den Psychiater erst einmal. Das gehört zu den psychosomatischen Störungen. Da können natürlich auch schizophrene Symptome dabei sein. Als Kulturwissenschaftler oder als Medizinhistoriker habe ich einen ganz anderen Blick auf die Sache. Da sehe ich einfach den kulturellen Kontext, der da ganz wichtig ist.
Hungernde und stigmatisierte Frauen treten im Lauf der Jahrhunderte in Wellen auf. Fast schon so, als ob es sich dabei um eine Art Modetrend handle.
Das ist vor allem im Hoch- und Spätmittelalter, als es eben die Hochphase der Mystik gab und der Askese, beides ganz wichtige religiöse Bewegungen, die dazu geführt haben, dass Frauen sich nach gewissen Vorbildern eben dann auch so verhalten haben und eben sich in diese mystische Versenkung mit dem leidenden Christus so vertieft haben, dass sie selbst die Symptome herausgebildet haben. Andere Welle war im 19. Jahrhundert. Und da haben wir in Deutschland oder in Europa insgesamt Phänomene der Wiederentdeckung der Religion, der Rekatholisierung speziell. Und da spielen eben diese Frauen wieder eine ganz entscheidende Rolle. Und im 20. Jahrhundert, auch da gibt es noch Fälle, da geht es vielleicht eher darum, dass sich solche Frauen auch gegen die Kirche selbst wenden. Denn die Kirche wird immer skeptischer gegenüber solchen Erscheinungen.
Deutlich wird, fast immer sind Frauen in Klöstern oder halbklösterlichen Gemeinschaften von dieser Krankheit betroffen. Und oft sind diese Hungernden, Stigmatisierten und Visionärinnen sehr jung, fast noch im Kindesalter. Als typisches Beispiel nennt die Kulturanthropologin Monique Scheer etwa die Visionärin Bernadette Soubirous, die 1858 in Lourdes eine Marienerscheinung gehabt haben soll.
Bernadette Soubirous war auch ungefähr 10, 11, 12 Jahre alt, als sie ihre Vision hatte, und somit etablierte sich auch dieses Muster, dass die Visionärinnen Kinder sind. Oder sagen wir mal an der Schwelle von Kindheit zu Pubertät. Da ist in der psychologischen Deutung dieser Ereignisse sehr viel draus gemacht worden, dass das Kinder sind, die so zwischen den Stufen des Erwachsenwerdens sind.
Berichtet wird von Mystikerinnen, die sich über Jahre langsam an den Tod heranhungerten.
Natürlich kann ich mir als Naturwissenschaftler niemals vorstellen, dass jemand 2, 5, 10 Jahre lang völlig ohne Nahrung leben kann. Und Nahrungslosigkeit heißt ja vielleicht erstmal nur strenges Fasten.
Dieses Fasten bis hin zum rigorosen Hungern kann auch als Rebellion, als eine Art Emanzipationsversuch gedeutet werden.
Es zeigt sich ja nochmal im klösterlichen Kontext, dass es eben gerade nicht die besonders Religiösen waren, die zu diesen Essstörungen geneigt haben, sondern die nicht Angepassten, die haben dann zu solchen Formen gegriffen, auch um Aufmerksamkeit unbewusst zu erregen.
Immer wieder begünstigt aber auch ein politisches oder kulturelles Klima das Auftreten solcher Phänomene.
Diese Erscheinungen werden für gewöhnlich gedeutet als antimoderne Reaktionen, Reaktionen gegen Säkularisierungsprozesse.
Sieht man im 19. Jahrhundert ganz deutlich, zum Beispiel in dem sogenannten Kulturkampf zwischen der katholischen Kirche und Preußen. Ja, auch da gibt es den Fall einer Mystikerin, einer Nonne, Louise Latour, die in Belgien da auftritt und die eben dann Aufsehen erregt und auch überall in Europa diskutiert wird. Und auch Ärzte reisen zu ihr, untersuchen sie, um dieses Wunder zu bestätigen. Und es gibt andere Ärzte, wie Rudolf Virchow zum Beispiel, die aus protestantisch-preußischer Sicht dann dagegen wettern.
Von gezieltem Betrug, Täuschung oder Gaunerei will Daniel Schäfer aber in keinem dieser Fälle sprechen.
Bei den wenigsten von diesen religiösen Anorexien kann man von bewusstem Betrug reden, sondern diese Menschen haben die feste Überzeugung, dass sie tatsächlich unter dem Einfluss Gottes stehen und unter diesem oder jenem Einfluss vielleicht nicht essen können.
Kirsten Zerup-Bielfeld berichtete über heilige Frauen, die nur von Luft und der Liebe Gottes lebten.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie gibt es ein Fachreferat Religiosität und Spiritualität. Eines ihrer Mitglieder ist Peter Kaiser, Professor für Religionswissenschaften an der Universität Bremen, sowie ärztlicher Leiter des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer des Schweizer Roten Kreuzes in Bern. Er hat sich viel mit der Rolle von Religion bei psychischen Erkrankungen beschäftigt. Ich konnte ihn kurz vor seinem Abflug nach Beirut telefonisch interviewen und wollte zunächst von ihm wissen, wann man von religiösem Wahn als psychischer Störung spricht.
Als ich mich mit dem Thema begonnen habe zu beschäftigen, war das eigentlich gar kein Thema, bis auf irgendwelche Autoren in den 60er Jahren und Professor Spitzer aus Ulm, der sich mit dem Thema auch sehr differenziert auseinandergesetzt hat. Wir sind sehr vorsichtig mit dem Ausdruck Wahn, weil der ist klar definiert und bei Religion können wir diese klare Definition nicht einhalten. Also ganz, ganz einfach, das geht auf Jaspers zurück, also auf diesen Philosophen und Psychiater, und der hat gesagt, Wahn ist dann, wenn jemand subjektiv sich ganz sicher ist, also das Kennzeichen der subjektiven Gewissheit. Und bei Religion schart die Leute glauben mit einer Glaubensgewissheit, sonst wäre es ja fast eher Zweifel. Dann zweites Kriterium ist die Unkorrigierbarkeit durch Erfahrung. Wenn ich also sage, okay, Tassen können fliegen, dann zeigt mir die Erfahrung, es ist eigentlich nicht so. Und wenn ich weiterhin darauf beharre, dann würde das bei meiner sozialen Umgebung etwas, ja, seltsames Wahrnehmen hervorrufen. Und das dritte ist, das, was geglaubt wird, ist unmöglich. So, und diese drei Kriterien können wir regelmäßig auf religiöse Inhalte anwenden. So, jetzt würden wir sagen, also alle Leute, die diese drei Kriterien erfüllen im religiösen Kontext, sind damit wahnsinnig oder leiden unter einem Wahn. Das können wir nicht sagen, weil, böse gesagt, Religion hat von der Wahrnehmung her ganz, ganz viel mit Subjektivität zu tun. Noch keiner ist wirklich so weit für Wissen zurückgekehrt aus dem Jenseits, wenn wir jetzt Jesus mal für die Gläubigen aussparen, und kann sagen, wie es drüben ist. Also es ist ganz, 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 ganz schwierig. Und von dem her, religiöser Wahn, wir würden den Cut-off oder die Grenze da machen, wo jemand unter dieser Vorstellung leidet. Also eine positive Gottesvorstellung, dass ich glaube, ich komme in den Himmel und sitze dann da später im Paradies, würde niemand was dagegen haben, auch wenn diese Vorstellung für Atheisten ja eigentlich komplett falsch ist. Ne? Aber wenn jetzt jemand denkt, er ist verflucht und ihm passiert was Schlimmes, oder noch schlimmer, er wird vom Satan aufgefordert, jemand anders zu töten, dann hat es natürlich einen Impact, dann hat es natürlich eine Einwirkung auf Mitmenschen und dann wird man intervenieren. Also religiöser Wahn ist eher von dem Aspekt her, ist es für den Einzelnen oder seine soziale Umgebung schädlich?
Wie verbreitet ist denn dieses Phänomen? Also ich habe gelesen, dass 1/3 aller Menschen mit Extrempsychosen auch religiöse Fantasien entwickeln. Ist das also in der klinischen Psychologie ein gängiges Krankheitsbild?
Also ich würde einfach sagen, es wird häufig nicht nachgefragt. Also ich sage zu meinen Assistenten immer, bitte Leute, fragt nach, was glauben die Menschen, was für Vorstellungen haben sie, weshalb ihnen irgendetwas geschieht, also kausal attribuiert wird, weshalb passiert mir das nicht dem Nachbarn. Und das wird häufig religiös erklärt. Na, aber meistens wird es nicht gefragt. Das hängt ein bisschen mit der Ausbildung zusammen. Psychologen sind naturwissenschaftlich ausgebildet. Da spielt die Religion bis dato kaum eine Rolle. Und bei den Ärzten und Psychiatern ist es ähnlich. Also das mit dem 1/3, das kann ich so nicht bestätigen. Ich denke nicht, da gibt es verlässliche größere Zahlen. Allerdings ist es natürlich so, wenn jemand unter psychotischen Vorstellungen leidet, das heißt die Ich-Grenze, wo bin ich und wo werde ich beeinflusst, das verschiebt sich dann, dass da religiöse Vorstellungen mit reinkommen. Ist vollkommen klar, weil Religion Teil unserer Kultur ist. Wir werden, auch wenn wir es nicht wollen, irgendwie religiös sozialisiert. Selbst wenn ich Atheist bin, lebe ich vielleicht in einem Dorf, wo es eine Kirche gibt oder so. Und da gibt es halt die Kirchenglocken. Ne? Also ich komme da gar nicht dran vorbei, auch wenn ich es nicht ablehne. Und je mehr ich mich beschäftige, desto mehr kommt die Religion sozusagen meine Gedanken rein. Also es ist vollkommen klar, waren Gedanken, waren Vorstellungen, die schöpfen aus dem, was der Einzelne macht. Aber es kann auch Atheisten passieren.
Aber aus dem, was Sie gesagt haben, jetzt höre ich so ein bisschen raus, dass Sie der Meinung sind, es müsste eigentlich eine größere Sensibilität bei Psychologen und Psychiatern für dieses Phänomen geben, oder?
Ach, definitiv. Aber nicht in der Richtung, wie Sie jetzt vielleicht denken, bezüglich, könnte Religion schädlich sein. Religion kann schädlich sein, das wissen wir. Mir geht es eher darum, Religion kann für Menschen eben auch eine Ressource sein. Ich arbeite hier in einem Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer und wenn ich da nicht nachfrage, gibt es etwas, was ihnen helfen kann bei dem Schicksal, das sie getroffen hat, Flucht von zu Hause, dort vielleicht gefoltert worden, ein schlimmer Fluchtweg bis hier nach Europa. Wenn da keine Ressourcen da sind, dann ist es schwierig und diese Ressourcen können die Familie sein, die ist vielleicht verloren gegangen und dann kann es noch der Glaube sein. Und dann kann es sein, dass der Glaube sehr positiv konnotiert ist, dass das, was mir passiert ist, beispielsweise als Prüfung wahrgenommen wird, nicht als Strafe. Besser wäre es zu sagen, okay, Gott prüft mich, ich weiß nicht warum, aber es wird schon gut gehen. Und das kann eine Ressource sein. Gehen Sie mal auf eine Hospizstation oder Menschen, die an Tumoren leiden, an Krebs leiden und vielleicht dem Tod näher sind, als sie es bis vor kurzem noch dachten zu sein. Und fragen Sie danach. Und da kann Religion wirklich eine große Ressource sein.
Was ist denn so die religiöse Wahnvorstellung, jetzt ganz weit gefasst, die Ihnen in der Praxis am häufigsten begegnet ist?
Also am häufigsten ist wirklich, das kommt aber ein bisschen daher, wo ich meistens praktiziere oder bisher praktiziert habe, das ist ein protestantisches Umfeld, das ist wirklich das Gefühl, ich werde bestraft. Also nicht ein gutes Gottesbild, sondern eher ein negatives Gottesbild. Und wenn man das mehrmals bekommt als Therapeut, dann denkt man, Religion ist schädlich und es wäre wirklich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also das ist die Hauptvorstellung, etwas ist passiert oder etwas könnte passieren und das hängt damit zusammen, dass ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend einen Fehler gemacht habe und diese Fehler, die, wenn man darüber spricht, die sind hoch tabuisiert und stellen sich dann für den Zuhörer als im Endeffekt Lappalien heraus. Für den Betroffenen sind sie aber lebensbestimmend, denkbestimmend. Er wacht morgens auf und denkt, was passiert mir heute wieder? Also im Sinne einer self-fulfilling prophecy, was passiert mir heute wieder, dass ich bestraft werde? Und diese Leute, die legen sich dann manchmal auch eigene Strafen auf, was sie alles machen müssen, also um sozusagen ihre Schuld abzuarbeiten. Und das sind ganz klare Punkte, da würde ich dann als erstes wirklich den Krankenhausseelsorger involvieren. Und wenn der sagt, okay, also diese Vorstellung ist schwierig und wir kommen da nicht weiter. Also wie ich vorher schon gesagt habe, Wahn hat etwas mit subjektiver Gewissheit zu tun. Dann lässt sich da jemand auch nicht in seiner Einstellung relativieren. Naja, ein bisschen Fehler machen wir alle. Dann ist der ganz strikt der Meinung, er hat was Falsches gemacht. Und da würde dann die Medizin zur Geltung kommen mit dem Problem, dass ein Wahn, wenn ich jetzt einen isolierten Wahn habe, also denke, das und das ist auch aus dem religiösen Kontext, der ist sehr schwer zu beeinflussen. Also wir behandeln ja mit unseren Medikamenten, wir behandeln ja eigentlich so, wir nennen es manchmal so eine Gitterstörung. Das heißt, unser Filter, der das filtert, was wir als Wahrnehmung mit unseren Gehirnarealen aufnehmen, dann weiterverarbeiten, sei es Seh-, Hör- oder sonstige Reize, dass dieser Filter gestört ist. Und das Zweite ist, dass eben eigene Gedanken entstehen und nicht mehr abgestellt werden können, dass ich sozusagen unter mir selber, unter meinen eigenen Gedankenproduktion leide. Dazu gibt es Medikamente, aber die stellen nicht nur das religiöse Denken ab, sondern alles Denken, wenn sie hoch genug dosiert sind. Und das möchte man ja nicht. Man möchte ja, dass derjenige nicht mehr leidet, aber trotzdem als normales Mitglied der Gesellschaft agieren kann.
Dann kommen wir noch mal kurz zu was anderem, nämlich jetzt geht es ja so viel um Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen, wie ja viele auch sagen. Könnte man auch sagen, dass das absolute Anhängen an Verschwörungserzählungen Parallelen zum religiösen Wahn aufweist? Also ich habe da auch wieder ein persönliches Beispiel. Ich habe einen Menschen erlebt, der sich da so hineinsteigert, dass er überhaupt nicht mehr für andere Argumente zugänglich ist. Und es ist da auch schon so weit gekommen, dass man also sich im Freundeskreis Gedanken macht, wie gut das für seine 9-jährige Tochter ist.
Also ich kann das sofort unterschreiben. Auch ich kenne Bekannte, wo ich sagen würde, eine Korrekturfähigkeit liegt momentan bezüglich, in dem Fall Covid-19, nicht vor. Und das sind oftmals sehr intelligente, im Allgemeinen differenzierte Menschen. Das ist also nicht jemand, der etwas nachplappert, sondern der sich sozusagen wahrscheinlich den ganzen Tag oder die sich den ganzen Tag mit Theorien dieser Art auseinandersetzt, sind ja keine, sind eher Hypothesen, und die zunehmend schlüssig findet. Und man sucht natürlich das, was man finden möchte. Man sucht im Netz immer etwas, was meine bisherige Meinung noch mehr unterstützt, stärkt und im Endeffekt für zunehmend richtig wahrnehmen lässt. Ich bin an der Universität in Bremen als Religionswissenschaftler und mein Seminar im Herbst geht genau darum. Ich ziehe einen Vergleich zwischen dem Hexenwahn in der frühen Neuzeit, späten Mittelalter und den Verschwörungstheorien jetzt bezüglich Covid. Ich meine, es gab Zeiten, wo die katholische Kirche mit Andersgläubigen, sprich Leuten, die so Ideen hatten, wie die Erde ist eine Kugel, eher wenig zimperlich umgegangen sind, weil entweder Machtpolitik war oder man sich das andere nicht vorstellen konnte. Und von dem her ist es ganz, ganz wichtig, es ist ein Zeichen der Demokratie, dass man unterschiedliche Meinungen zulässt. Und dann lässt sich auch so ein Verschwörungsglaube, eine Verschwörungstheorie relativ leicht zerlegen. Das geht aber nur, wenn entsprechende Meinungsbildung möglich ist. Wenn staatlich angeordnet ist, also Covid kommt ganz klar aus der Türkei, aus China oder aus USA, dann wird es eng. Dann wird sich irgendwann nämlich auch keiner mehr getrauen, etwas dagegen zu sagen, selbst wenn man weiß, dass es so nicht stimmt.
Über religiösen Wahn sprach ich mit Peter Kaiser, Psychiater, Psychotherapeut und Professor für Religionswissenschaft an der Universität Bremen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die bekannteste psychische Erkrankung im Zusammenhang mit Religion dürfte das sogenannte Jerusalem-Syndrom sein. Der Jerusalemer Psychiater Heinz Herrmann beschrieb es in den 1930er Jahren zum ersten Mal als behandlungsbedürftige psychische Auffälligkeit. In Jerusalem liegen wichtige Stätten dreier Weltreligionen. Da bleibt es nicht aus, dass Besucher sich von so viel Heiligkeit überfordert fühlen und beginnen, sich allzu sehr damit zu identifizieren. Unsere Kollegin Brigitte Jünger hat sich vor Ort kundig gemacht, welche Rolle das Jerusalem-Syndrom heute noch spielt.
Über Jahre gab es einen Mann, der in der Nähe der Westmauer, der Klagemauer stand, der sich als König David gerierte und Harfe spielte und sang. Mir ist nie hundertprozentig klar geworden, ob das vielleicht am Anfang eher eine Masche war, um Touristen zu begeistern, zum Fotomotiv zu werden, Spenden zu sammeln. Je länger, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass er sich wirklich mit dem König identifiziert hat und zumindest voll in seiner Rolle aufgegangen ist.
Dieser König David gehörte in den 1990er Jahren selbstverständlich zum Jerusalemer Stadtbild dazu. Mittlerweile hat ihn ein Mann aus Amerika abgelöst. Angetan mit einem bodenlangen weißen Gewand, einer Decke über der Schulter und einem knotigen Stock in der Hand, wandelt er barfuß und mit wallendem Haar durch die Gassen und jeder denkt sofort: Oh, Jesus! Meistens ist er in oder um die Grabeskirche herum anzutreffen.
Ich bin tatsächlich die meiste Zeit hier, auch jetzt, wo die Kirche geschlossen ist. Ich habe eine Genehmigung, denn ich nehme an den Gottesdiensten teil. Ich bleibe, bis sie zu Ende sind. Das ist jeden Tag von 5 bis 8 Uhr am Morgen und dann wieder zur Prozession von 5 bis 6 Uhr am Nachmittag.
James Joseph nennt sich der Mit-50er, vielleicht heißt er aber auch Carl Joseph, wie die Washington Post nahelegt, die ihn vor einigen Jahren porträtiert hat. Er stammt aus Detroit im US-Bundesstaat Michigan.
Das erste Mal war ich vor 27 Jahren hier. Dann fragte mich vor 11 Jahren jemand, wo man am besten die Osterwoche verbringen kann, und ich habe gesagt, im Heiligen Land. Diese Leute haben dann eine Reise organisiert und mich eingeladen, mitzukommen. Irgendwann sind sie wieder nach Hause gefahren und ich bin geblieben. Seitdem war ich in den letzten 11 Jahren die meiste Zeit hier.
Ob er einen Beruf hat, was er ansonsten in Amerika gemacht hat, solche Fragen beantwortet James Joseph nie konkret, sondern gerne mit dem Hinweis darauf, dass er bereits im Alter von 12 Jahren seine Berufung fand. Und zwar auf der Jesuitenschule, die er in Detroit besuchte. Der Ordensgründer Ignatius von Loyola wurde dort sein Vorbild.
Ich verspürte den starken Drang, ein religiöses Leben zu führen. Meine Lehrer bestärkten mich darin und so entschied ich mich, in völliger Armut zu leben. Ich lebe ohne Geld, ohne Besitztümer und sogar ohne ein Zuhause. Und das tue ich seit etwa 30 Jahren. Aber es geht mir nicht darum, einfach nur so zu leben und zu beten, sondern, so wie jetzt gerade, die Botschaft des Evangeliums mit der Welt zu teilen.
The spiritual message with the world.
So you believe in all this Christian thing that you are doing?
Totally.
Er tritt nicht als Prediger auf und versucht auch nicht, andere von seinem Glauben zu überzeugen. Trotzdem wird der freundliche James Joseph oft von Touristen angesprochen und nach seinen Überzeugungen gefragt. Aber die Leute wollen auch ganz lebenspraktische Dinge wissen.
Why don't you have shoes?
Warum hast du keine Schuhe? Wo sind deine Schuhe? Solche Dinge wollen die Leute wissen.
Obwohl er barfuß läuft und sein Gewand Flecken hat, sieht James Joseph nicht wie ein Obdachloser aus. Die Frage, wo er übernachtet und duscht, beantwortet er ganz im Sinne seiner Botschaft.
Jesus one time said that foxes have holes.
Jesus hat einmal gesagt, Füchse haben Löcher und Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Aber dieses Leben hat was. Manchmal ist es schwierig, wie man sich vorstellen kann, aber Gott gibt die Gnade. Und wenn Gott einem die Gnade gibt, ist es eigentlich das freieste Leben, das man sich vorstellen kann. Ich mache mir keine Sorgen, zum Beispiel über Geld und über die Zukunft und über all diese Dinge. Es ist eine große Hilfe, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.
Hält er sich nicht auch selbst ein bisschen für Jesus, dessen Vorbild er, zumindest in seiner äußeren Erscheinung, nachfolgt?
No, I never.
Nein, niemals. Aber das musstest du natürlich fragen.
You had to ask it anyways, right?
Die Identifizierung mit biblischen Geschichten oder Personen hat es auch schon in früheren Zeiten gegeben. Der Kirchenvater Hieronymus, der 420 in Bethlehem gestorben ist, berichtet zum Beispiel, dass man tatsächlich das Kind in der Krippe liegen sieht, wenn man nur lange genug in der Geburtsgrotte verweilt. Dr. Georg Röwekamp, Theologe, Historiker und Leiter des Jerusalem-Büros des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande, nennt einen weiteren historischen Fall.
Das vielleicht eindrücklichste Beispiel ist im 14. Jahrhundert Birgitta von Schweden, eine Ordensfrau, die nach Bethlehem und ins Heilige Land kommt, an vielen Stellen Visionen hat, die sie aufschreibt, die die abendländische Kunst bis heute geprägt haben, bis hin zu den Darstellungen der Geburt, wo seit dieser Zeit häufig Maria kniend, anbetend vor dem Kind dargestellt wird, was eigentlich eine unnatürliche Haltung ist für eine Mutter, die gerade geboren hat. Es geht aber auf eine Vision der Birgitta zurück, die wie Maria auf diesen Bildern kniend in der Geburtsgrotte vor dem Ort der Geburt sich aufgehalten hat und dabei dann das Kind vor sich sah, was gleichzeitig deutlich macht, sie identifiziert sich mit Maria, sozusagen aus ihr wird auch Jesus geboren. Und das ist ja eine mystische Botschaft, die dann auch über die Jahrhunderte weitergetragen wird. Es ist ein Zeugnis dafür, wie seelisch bewegend über alle Zeiten hinweg der Besuch in Jerusalem, in Bethlehem, an den heiligen Städten sein kann.
Im 21. Jahrhundert wird jemand, der Visionen hat oder in Zungen redet, nicht verehrt, sondern eher in die Psychiatrie eingewiesen. In Jerusalem ist das psychiatrische Kfar Shaul-Hospital auf solche Fälle spezialisiert. Das dortige Notfallzentrum leitet seit 1997 Dr. Grigori Katz.
Üblicherweise unterscheiden wir zwei Typen des Jerusalem-Syndroms. Das erste ist das sogenannte reine Jerusalem-Syndrom, das sich gewöhnlich bei Personen entwickelt, die nie irgendwelche psychischen Probleme hatten. Das sind meist streng religiöse Menschen, die aus kleinen Städten oder Dörfern stammen. Sie kommen mit einer sehr hohen Erwartung nach Jerusalem und manchmal, wenn sie die heiligen Stätten besuchen, werden sie so von Emotionen überwältigt, von ihren ekstatischen Gefühlen, dass es zu seelischen Zusammenbrüchen und psychotischen Zuständen kommt.
1 bis 2 Fälle dieser Art hat Dr. Katz in der Vergangenheit im Jahr behandelt. Hinzu kamen etwa 20 Personen, die zum zweiten Typ des Jerusalem-Syndroms gehören. Diese haben für gewöhnlich psychische Vorerkrankungen. Alle werden eingeliefert, weil ihr Auftreten in der Altstadt zu Ärger geführt hat. Die jüdische und arabische Umwelt wollte sich eben nicht taufen oder bekehren lassen.
In 60-65% der Fälle sind Frauen die Betroffenen. Die meisten waren Christen, nur sehr wenige von ihnen hatten einen jüdischen Hintergrund. Fälle mit muslimischem Hintergrund gab es vielleicht 1 oder 2. Also etwa 80% waren Protestanten aus Schweden, Finnland, Dänemark, auch evangelikale Protestanten und vor allem Pfingstler aus den Vereinigten Staaten hatten wir hier schon.
Nach einigen Tagen im Kfar Shaul-Hospital und einer leichten medizinischen Behandlung können die meisten Menschen ohne psychische Vorerkrankung wieder nach Hause gehen. Eine Statistik darüber, wie viele Menschen insgesamt vom Jerusalem-Syndrom befallen werden, aber keine Behandlung brauchen, gibt es nicht. Dr. Katz berichtet nicht ohne Verwunderung, dass er seit 2009 keinen einzigen Fall mehr in seinem Hospital zu Gesicht bekommen hat.
Ich habe dafür einige Erklärungen, aber ich kann sie nicht beweisen. Zum einen vermute ich, dass es in den westlichen Ländern mittlerweile allgemein weniger streng religiöse Menschen gibt. Zweitens, die Leute können jetzt bei Google alle Orte sehen und sich informieren und sie fühlen sich nicht mehr so überwältigt, wenn sie nach Jerusalem kommen. Sie wissen, was sie erwartet.
Brigitte Jünger mit einem Beitrag über das Jerusalem-Syndrom, das heute glücklicherweise nicht mehr so grassiert wie noch vor ein paar Jahrzehnten.